Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Seit fast einem Jahr führt Russland offen Krieg gegen die Ukraine. Eine Welle an Soldaten nach der anderen schickt die russische Armee gegen die ukrainischen Verteidiger. Und ein Ende, das scheint nicht absehbar zu sein. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Das ist sehr schwer zu ertragen. Der menschliche Impuls ist, es muss doch da eine Lösung geben. Dazu müssten allerdings erst einmal Verhandlungen her. Die fordert jetzt auch Deutschlands wohl bekanntester Philosoph Jürgen Habermas in der SZ. Plädoyer für Verhandlungen, so heißt sein Aufsatz, der dort abgedruckt ist. Und er sagt darin, zusammengefasst, die Ukraine hat jedes Recht, sich gegen das Unrecht Russlands zu verteidigen. Er spricht sich auch nicht gegen Waffenlieferungen aus. Aber er meint, wir brauchen ein öffentliches Nachdenken über den Weg zu Verhandlungen. Wir wollen darüber diskutieren. Dafür haben wir den Historiker Herfried Münkler bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hat Jürgen Habermas recht?
Naja, es wird ja verhandelt. Ohne die Verhandlungen hätte es keinen Getreideexport durch das Schwarze Meer gegeben. Ohne Verhandlungen gäbe es keinen Gefangenenaustausch. Es ist so eine Fiktion, nicht, die in Deutschland aufgekommen ist, dass da nicht gesprochen wird. Aber sozusagen, die Verhandlungen sind nicht die Alternative zum Kämpfen, sondern beides findet gewissermaßen gleichzeitig statt. Und wenn man den Text von Habermas etwas gegen den Strich bürstet und guckt, was dann übrig bleibt und rauskommt, kann man sagen, große Ratlosigkeit. Mehr ist nicht. Und das ist schon ein bisschen wenig, denn die Vorschläge, die gemacht worden sind, die liegen ja auf dem Tisch, nicht? Sagen die Ukraine, dahingehend zu ertüchtigen und aufrechtzuerhalten, dass die russische Seite einsehen muss, dass sie ihre Ziele nicht erreichen kann. Oder aber, wenn sie es doch versucht, dafür einen tendenziell unbezahlbaren Preis zu zahlen hat. Und wenn das erreicht ist, sozusagen, dass die russische Seite bereit ist, substanziell in Verhandlungen einzutreten und nicht nur ihre Maximalziele zu wiederholen, dann kann man auch mit der Ukraine, aber erst dann, reden über die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass sie zu einem Waffenstillstand, mehr wird sowieso nicht sein, zu einem Waffenstillstand bereit sind, der unterhalb dessen bleibt, was die Wiederherstellung der territorialen Souveränität von 1991 wäre.
Habermas sagt das so. Er sagt, Verhandlungen, die sind natürlich schwierig. Die Voraussetzungen dafür, die sind schwer zu erreichen, aber sie sind eben nicht unmöglich. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Münkler, Sie haben ja auch gerade aufgelistet, wo die ganzen Schwierigkeiten sind. Aber ein Nachdenken darüber, das ist schon möglich. Das ist ja im Endeffekt der Kern von Habermas Text.
Ja gut, aber dieses Nachdenken findet ja die ganze Zeit statt. Es findet permanent statt. Es gibt ja auch immer wieder Telefongespräche von Macron mit Putin, von Scholz mit Putin und derlei mehr. Und da findet permanent wohl ein Ausloten der Möglichkeiten und Bedingungen eines Verhandelns statt. Aber wenn da nicht mehr bei rauskommt, dann ist das der Ausdruck dessen, dass im Augenblick beide Seiten unbeweglich sind. Oder anders gesagt, sie haben sich auf einen Krieg eingelassen, den sie nicht als Niederwerfungskrieg, sondern als Ermattungs-, als Erschöpfungskrieg führen. Russische Seite jedenfalls. Deswegen assoziiert Habermas auch richtig Verdun 1916. Aber es ist nur eine impressionistische Assoziation. Er macht daraus nichts. Denn wenn er was draus machen würde, würde das heißen, auch Verhandlungen, die geführt werden, sind im Augenblick Erschöpfungsverhandlungen. Das ist sozusagen die Diplomatie, die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.
Aber dass Verhandlungen an und für sich irgendwann an einem Punkt kommen werden müssen, das ist doch unstrittig.
Ja, wenn Sie sich Ihre Formulierung genau anschauen, kommen werden müssen, nicht?
Ja.
Das ist die Imperativik, das ist das, was wir uns wünschen. Erstens im Hinblick darauf, dass dort nicht noch mehr Menschen sterben. Zweitens im Hinblick darauf, dass es nicht zu einer Katastrophe kommt, die zunächst einmal darin bestehen könnte, dass die ukrainische Armee zusammenbricht, dass die Russen durchbrechen und dann werden sich vielleicht 5 Millionen oder 10 Millionen, auch 15 Millionen Ukrainer auf den Weg nach Westen machen. Dann verschiebt sich das Problem halt und möglicherweise weiß Putin, was die Blaupause ist, um derlei andere Gelegenheit wieder zu wiederholen. Also das ist schon eine schwierige Situation. Im Augenblick würde ich sagen, kommt es darauf an, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, die Russen verhandlungsbereit zu machen, sodass sie von ihren Maximalzielen, nämlich der Zerschlagung der gesamten Ukraine oder ihrer Reduzierung auf den Teil, der vor mehr als 100 Jahren mal zu Österreich-Ungarn gehört hat, ablassen.
Und zu der Wahrheit gehört aber, dass dieser Zeitpunkt, dass Russland verhandeln will, dass der noch sehr weit entfernt ist.
Das würde ich sagen, nicht? Also alle Einlassungen, Auslassungen, die von dort kommen, sei das nun Ramzan Kadyrov, der sagt, man werde die DDR wieder unter russische Kontrolle bringen, oder seien das auch Äußerungen von Medvedev, sprechen eigentlich eine ganz andere Sprache. Man kann auch sagen, dahinter ist natürlich Verzweiflung. Nämlich die Verzweiflung, dass es nicht gelungen ist, in einer schnellen Niederwerfungsoperation die Ukraine innerhalb von 14 Tagen zu erledigen, wie das wohl die russischen Vorstellungen waren. Und dass ihnen klar ist, dass in diesem Krieg auch sie selber sich und ihre Kräfte verbrauchen und verschleißen. Und das muss ihnen aber wirklich bewusst sein, sozusagen für operatives Handeln. Dann kann man vielleicht einem Verhandlungsfrieden näher kommen. Aber da muss man auch wissen, was das heißt. Denn die Ukraine wird sicherlich nur bereit sein, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wenn sie westliche Sicherheitsgarantien bekommt. Das wird kein NATO-Beitritt sein, aber es wird in den Funktionseffekten darauf hinauslaufen. Und dann wollen wir mal hören, wie diejenigen, die jetzt Verhandlungen fordern, diese Voraussetzung für einen Erfolg von Verhandlungen. Das heißt nämlich, dass beim nächsten russischen Angriff wir Europäer Kriegspartei sind, die auch zu erfüllen.
Sie haben gerade Kadyrov angesprochen, das ist quasi Wladimir Putins Statthalter in Tschetschenien. Sie haben Medvedev angesprochen, den ehemaligen russischen Präsidenten und deren Formulierungen. Auf der anderen Seite, was Jürgen Habermas auch in seinem Text anspricht, ist die Frage, welche Ziele eigentlich der Westen hat. Da geht es um diese doch sehr schwammige Formulierung, ob Russland den Krieg nun verlieren solle oder einfach nur nicht gewinnen solle. Wie ordnen Sie diese Schwammigkeit in unsere Probleme rund um das Thema Verhandlungen ein?
Naja gut, ich meine, die deutsche Regierung sagt meines Wissens eigentlich, mit Ausnahme von gelegentlich Frau Baerbock, immer nicht verlieren soll. Es ist schwierig zu sagen, was genau das heißt. Aber es ist andererseits natürlich auch sozusagen das Vermeiden des Ziehens von roten Linien. Rote Linien sind eigentlich das Gefährlichste, worauf Politik sich einlassen kann, weil sie dann unter Zwang gerät und eigentlich auch keine Verhandlungsspielräume hat. Wäre Habermas etwas mehr Politikwissenschaftler, dann wäre ihm eigentlich klar gewesen, dass sozusagen das, was Sie jetzt schwammig genannt haben, die Voraussetzung dafür ist, dass man in Verhandlungen kommen kann. Dass der Spielraum zwischen Siegen und Nicht-Verlieren eigentlich der Spielraum der Verhandlung ist.
Der Historiker Herfried Münkler heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über die Frage, wann Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine überhaupt möglich sind und über diesen Aufsatz von Jürgen Habermas in der SZ, ein Aufsatz, in dem er für Verhandlungen plädiert. Herr Münkler, vielen Dank.
Gerne.